Paulus schreibt an seinen geistlichen Sohn Timotheus, halte Jesus Christus im Gedächtnis, als auferweckt aus den Toten. Halte Jesus Christus im Gedächtnis. Der Paulus Apostel an den Apostel Timotheus. Wenn wir im Dienst sind, können wir uns oft sehr viel um den Dienst drehen, um unsere Aufgaben, um alle möglichen Dinge. Und Paulus weiß um diese Gefahr und deshalb sagt er, halte Jesus Christus in deinem Gedächtnis. Hol ihn immer wieder zurück in dein Bewusstsein. Lass nicht zu, dass du ihn vergisst. Lass nicht zu, dass du ihn vergisst, wie er für dich gelitten hat am Kreuz. Lass nicht zu, wie du ihn vergisst, wie er gestorben ist für dich. Lass nicht zu, dass du vergisst, dass er auferweckt worden ist aus den Toten. Halte Jesus Christus im Gedächtnis. Von David heißt es im Psalm 16, ich habe den Herrn stets vor Augen. Ganz genau übersetzt steht da, ich habe den Herrn stets vor mich hingestellt, damit ich nicht wanke. Das ist genau das Gleiche. Ihn vor mich hinstellen, in mein Bewusstsein, in mein Gedächtnis zurückrufen, ihn festhalten mit meinen Gedanken, ihn anschauen mit den Augen des Herzens. Und wir brauchen diese Momente, von denen Schotte jetzt gerade geredet hat, von denen sie Zeugnis abgelegt hat, immer und immer wieder. Wir lassen den Gekreuzigten niemals hinter uns. Im Himmel singen sie, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist. In der goldenen Stadt, im himmlischen Jerusalem, in dem wir, wenn Gott uns gnädig ist und wir durchhalten im Ausharren, eines Tages ankommen werden. Da wird es keine Sonne geben und keinen Mond, sondern das Lamm wird leuchten. Wann immer du Lamm liest, musst du ans Kreuz denken. Und die 144.000, auch in der Offenbarung, die singen ein Lied. Und das Lied ist, ich folge dem Lamm, wo immer es hingeht. Den Gekreuzigten vor Augen, als Vorbild, als Wegweisung, als derjenige, der uns vorangegangen ist. Wir waren letzte Woche in Bielefeld auf einer Geburtstagsfeier und ich habe zu Ehren des Geburtstagskindes, gut, Kind ist es nicht mehr, 40 Jahre ist er geworden, ein Lied vorgetragen. Und da heißt es in einer Strophe, ein böser Knecht, der still mag stehen, wenn er sieht voran den Feldherrn gehen. Ein böser Knecht, der still mag stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Jesus ist uns vorangegangen. Wir folgen ihm. Aber dafür brauchen wir die Vision. Wir müssen es sehen, nicht mit unseren natürlichen Augen, nicht mit irgendwelchen es kann auch abgedrehte Sachen geben, so offene Visionen und was weiß ich, aber wir brauchen ihn in unserem Herzen. Halte Jesus Christus im Gedächtnis. Das ist der einzige Weg, wie wir unsere Motivation bewahren können. Denn im Dienst, in der Nachfolge, und wir sind alle im Dienst und hoffentlich auch alle in der Nachfolge, kommen Herausforderungen, kommen Rückschläge, kommen Entmutigungen. Und was noch viel schlimmer ist, kommen die Tröstungen der Welt, kommt der Komfort der Welt, der uns einlullen will und uns vergessen lassen will, was eigentlich unser Auftrag ist, was eigentlich unser Ziel ist, wer eigentlich der Feldherr ist, dem wir nachfolgen. Jesus, der Gekreuzigte. Amen. So viel zu dem Zeugnis. Ich möchte eine Schriftstelle lesen, bevor wir ins Gebet gehen, aus 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 11. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Herr Jesus, wir danken dir für dein Vorbild. Wir danken dir für deinen Weg, den du vorangegangen bist. Wir danken dir für die Leidenschaft und die Hingabe, die du bewiesen hast. Wie es geschrieben steht in Johannes Kapitel 13. Die, die er geliebt hat, hat er bis zum Ende geliebt. Herr, wir bitten dich, dass wir heute eine Vision unserer inneren Augen bekommen, eine Sicht, wie wir sie vielleicht noch nie zuvor hatten, auf dich, der du dich gedemütigt hast und nichts geworden bist. Du entäußertest dich selbst. Du wurdest gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Herr, lass uns unseren Feldherrn sehen. Lass uns unser Vorbild sehen. Lass uns den sehen, in dessen Fußstapfen wir nachfolgen sollen. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Herr, wir bitten dich auch, dass du uns alle Täuschungen wegnimmst, wo wir uns haben einlullen lassen von dem Trost dieser Welt, wo wir uns haben einlullen lassen auch von Irrlehre, von Menschen, die es gut meinen, aber nicht gut wissen, die uns gesagt haben, wir können leben, ohne zu sterben. Das ist der Weg des Teufels. Nach oben, nach oben, nach oben. Aber dein Weg war nach unten, nach unten, nach unten. Herr, so danken wir dir für diesen Gottesdienst. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Predigt, die so trocken ist, so ohne Anekdoten, ohne tolle Geschichten, ohne irgendwie was, ohne Pep, Herr Jesus, dass du es belebst, dass du kommst und dass du sprichst und dass du Offenbarung schenkst. Diene uns an unserem Geist, nicht an unserer Seele, an unserem Geist, Herr. Lass heute ein Dienst vom Geist zu Geist geschehen, Herr, wo die Tiefe der Tiefe zuruft. In Jesu Namen. Amen. Wir können schon mal unseren Predigttext aufschlagen aus Römer Kapitel 6. Ich hatte da mal als Schüler so eine Schablone. Wie hieß das nochmal? Wie? Kurvenschablone. Und das war so eine Parabel, ne? Mit X und Y und so Zeug. Alles vergessen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals verstanden habe. Halleluja, genau. Alles, was nach der 6. Klasse kommt, ist sowieso noch eine Schikane in Mathematik. Okay. Oh ja, oh Rabea. Das braucht man alles für später. Ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen aus Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 7. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir es auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Ich möchte nochmal zu Beginn Vers 1 bis 3 lesen. Und zwar aus der Schlachter-Übersetzung. Ich werde immer jetzt während der Predigt zwischen Schlachter und Elberfelder hin und her springen. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir der Sünde gestorben, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Das Thema dieses Kapitels bzw. der nachfolgenden Verse sehen wir in Vers 1. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Paulus geht hier auf logische Schlussfolgerungen ein, die aus seinem 5 vorhergehenden Kapiteln, geht auf Fragen ein, die aus seinen Kapiteln davor hervorgegangen sein könnten. Und das ist die Frage, dürfen Christen sündigen? Sollten Christen sündigen? Sollen wir, wenn er beschreibt ja in Galater 5, wir sind in Christus Jesus. Er, die wir einst Feinde waren, sind jetzt Freunde geworden, sind jetzt, wir haben die Gnade Gottes empfangen. Und wo die Sünde überreich ist, ist die Gnade umso reicher. So schließt er Kapitel 5 ab. Und dann sagt er, sollen wir jetzt also in der Sünde verharren? Sollen wir also weitermachen mit unserem Verhalten, mit unserem Leben in Sünde? Und hier verwendet er dann eine jüdische Redensart in Vers 2, das sei ferne. Das bedeutet auf Deutsch, sei doch nicht so bescheuert. Das sei ferne. Früher hatten wir das mal in unserem normalen Sprachgebrauch drin. Es ist kein Wunder, dass uns alle komisch fanden. Das sei ferne. Sei nicht so bescheuert. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Sünde und Christsein ist etwas, das gehört nicht zusammen. Zu sagen, ja, weißt du, wir sind zwar von der Schuld freigesprochen, aber wir sündigen ja immer wieder. Das klingt recht nett und wir können das alle mit unserer Erfahrung bestätigen, aber das ist nicht der Wille Gottes. Und wenn wir so etwas hören, verharmlost das den Anspruch Gottes an Heiligung und Heiligkeit. Da gibt es auch diesen Spruch, wir sind nicht besser, aber besser dran. Na schön, Dank auch. Wir sind nicht besser, aber besser dran. Wenn wir so Werbung für unseren Glauben machen, na klar sind wir alle aus Gnade gerettet. Aber wenn die Gnade bei der Rettung stehen bleibt, dann ist die Gnade nichts wert. Wenn die Gnade nicht einen Einfluss auf das Hier und Jetzt hat, wenn sie uns nicht erzieht, in Zucht nimmt und uns in die Heiligkeit hineinführt, dann ist die Gnade nichts wert. Dann ist sie kraftlos. Und Paulus widersteht vehement diesen Gedanken, die es auch schon damals gab und die heute sehr populär sind, dass Christen sündigen dürfen. Und dann, wenn sie sündigen, behandeln sie Gott wie so eine Art Vergebungsautomaten. So Gebetsmünze einwerfen, Herr, vergib mir, ich habe gesündigt. Und unten ding, ding, kommt die Quittung raus, der Ablassschein, Dankeschön. Das ist der Tetzel-Automat, wo wir Gott wie einen Automaten behandeln. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber viele Christen leben so. Wenn ich sündige, ach was soll's, Gott vergibt mir sowieso, der muss mir ja vergeben. Das ist ein Automat. Ein Automat macht das, wofür er gebaut wurde. Wenn ich da draußen Geld reinstecke und dann drehe, kommt unten ein Kaugummi raus. Gibt's heute nur noch selten, früher standen die an jeder Ecke. So ist Gott nicht. Gott ist eine Person. Und Gott hat uns nicht befreit, um in erster Linie, um in den Himmel zu kommen. Das ist auch Teil der Rettung. Aber er hat uns vor allen Dingen befreit, dass wir leben können, wie es ihm Ehre macht. Dass wir leben können so, wie es ihm gefällt. Dass wir leben können so, wie wir das wir spiegeln wieder, wer Jesus Christus ist. Deswegen sagt Paulus im 2. Korinther, ich muss aufpassen, dass ich beim Predigtext bleibe, im 2. Korinther, ihr seid lebendige Briefe. Im Englischen steht da Living Epistles. Und hat mal einer gesagt, also Epistles werden sonst die Apostelbriefe im Englischen genannt, und hat einer mal gesagt, Leonard Ravenhill, die Sünder lesen ganz sicher nicht diese Epistel, aber sie lesen den Epistel, der in dir drin ist. Ihr seid lebendige Briefe, ausgestellt im Dienst. Ihr seid lebendige Briefe, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Heiligen Geist auf euer Herz. Ihr demonstriert, wer euer Erlöser ist. Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Was kommt jetzt? Ja. Dazu kommen wir später. Ich glaube nicht, dass hier die Wassertaufe gemeint ist. Die meisten Prediger, also wenn sie im Grundlagenseminar über Taufe, die gehen dann zu dieser Bibelstelle und sagen, ja, wenn du im Wasser da getauft bist, dann bist du in den Tod hineingetauft und stehst dann symbolisch wieder mit Christus auf. Also das ist so die herkömmliche Lehre, was man so hört, oder? Ja. Ich denke nicht, dass hier die Taufe mit Wasser gemeint ist. Das Wort Taufe wird im Neuen Testament so vielseitig gebraucht, dass unser Verständnis von, wenn da Taufe steht, dann bedeutet das, ich werde unter Wasser getaucht oder als Baby besprenkelt oder was auch immer, das reicht nicht aus, um das alles zu erfassen. Lass uns mal, um das kurz zu bestätigen, weil das ja schon sehr gegen den normalen Trend geht, Markus Kapitel 10 aufschlagen. Ja, die klassische Situation, Jakobus und Johannes. In anderen Evangelien lesen wir, dass sie ihre Mama vorgeschickt haben. Hier wird uns klar gemacht, dass es eigentlich ihre Intention war. Ja, Mami, komm mal und sagt ihm da. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, ja, sehr clever, was wollt ihr denn, was ich euch tun soll? Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen, in deiner Herrlichkeit. Jesus sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Jetzt sollten bei uns bei dem Thema alle Alarmglocken läuten. Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Okay. Jesus aber sprach zu ihm, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Ganz offensichtlich spricht hier Jesus nicht von der Wassertaufe. Oder? Danke. Das heißt, wenn im Neuen Testament Taufe steht, heißt es noch lange nicht, dass das unsere Wassertaufe ist. Allgemein finde ich die übliche Lehre über Wassertaufe, ich muss jetzt aufpassen, ihr könnt mich dann nachher zerfleischen, ja? Finde ich die völlig übertrieben, in der Taufe eine Art magische Handlung zu sehen. Ich denke nicht, dass das schriftgemäß ist. Da wird dann 1. Korinther 10 zitiert, ja, und sie gingen durch das Meer und wurden alle auf Mose getauft, und dann wird gesagt, ja, siehst du, wenn du Wasser getauft bist, dann wird das Volk von Ägypten hinter dir abgeschnitten und dann bist du frei von Dämonen. Ich denke, dass das nicht der Fall ist. Die Wassertaufe ist nach Johannes Kapitel 2 ein Bekenntnis auf einen Namen hin, den Namen eines Lehrers, eines Meisters, dem ich nachfolge. Die Taufe kommt aus dem Jüdischen. Wir können, und wir mit unserer christlich-westlich verprägten Sicht können das überhaupt nicht in dem Sinn erfassen, wie es geschrieben steht. Deswegen ist es wichtig, dass wir ganz genau hingucken. Und ja, Thomas und ich haben jetzt am Freitag mal geredet, was es denn alles für Taufen gibt im Neuen Testament. Ihr würdet staunen. Es gibt die Taufe zur Buße, die Taufe auf den Namen Jesu, die Taufe auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es gibt die Taufe in den Heiligen Geist. Es gibt die Taufe in den Tod. Es gibt die Taufe in Christus Jesus. Es gibt die Totentaufe. Es gibt alle möglichen Taufen im Neuen Testament. Und zu denken, weil da das Wort Taufe steht, ist die Wassertaufe gemeint, ist einfach schlichtweg verkehrt. Ist der falsche Ansatz. Hier steht nicht Wassertaufe, sondern Taufe in den Tod. Lass uns das nochmal lesen. Römer Kapitel 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Was ist die Taufe in Christus Jesus? Das ist nicht, wenn du auf den Namen Jesus im Wasser getauft wirst. Die Taufe in Christus Jesus passiert, wenn du wiedergeboren wirst. Lass uns mal den 1. Korintherbrief aufschlagen. 1. Korinther 1, Vers 30. Ich zitiere mal aus der Schlachterbibel. Von Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Und dann geht es weiter, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Von Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Ohne Offenbarung können wir das nicht auch nicht nur ansatzweise verstehen. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen und der Heilige Geist in uns eine neue Geburt schenkt, eine neue Kreatur, dann werden wir versetzt in Christus Jesus. Ich kann mir das vorstellen, wie die Jünger gestaunt haben müssen. Und Jesus fängt dann auf einmal an, Judas geht raus beim letzten Abendmahl, und dann fängt Jesus an zu sagen, bleibt in mir. Bleibt in mir, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr nicht in mir bleibt, seid ihr abgetrennt. Paulus redet davon im Galaterbrief. Ihr, die ihr durch Gesetz gerechtfertigt werden wollt, die ihr nicht mehr vertraut allein auf Christus, ihr seid aus der Gnade gefallen, abgetrennt von Christus. Jesus sagt, bleibt in mir. Nun, offensichtlich verändert sich unser, manchmal passiert das auch, aber normalerweise verändert sich unser Äußerliches nicht bei unserer Bekehrung. Wir sind immer noch gleich gut aussehend. Aber unser innerer Mensch verändert sich komplett. In Jesus zu bleiben heißt, dass deine Seele und dein Geist in Jesus ist. Wie kann es sein, dass die erste Gemeinde in Apostelgeschichte Kapitel 3 und 4 ein Herz und eine Seele war? Weil sie alle in Christus sind. So, und wenn wir jetzt in unserem Text lesen, wisst ihr nicht, dass wir alle, eine bestätigende Schriftstelle steht übrigens auch in 1. Korinther Kapitel 12. Da heißt es, wir sind alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Das können wir jetzt nochmal anschauen, wenn wir gerade mal beim Thema sind. 1. Korinther Kapitel 12. Vers 13. Oder ich lese mal ab Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Steht gar nichts vom Wasser, komisch, ne? Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sie alle sind mit einem Geist getränkt worden. Halleluja. Etwas findet an unserem unsichtbaren Menschen statt, wenn wir Jesus Christus angehören. So, wenn wir jetzt sagen, Jesus, du bist mein Herr und wir wollen ihm nachfolgen, mit ihm leben, dann bedeutet es, wir werden in ihn hineinversetzt. Aber dass Jesus sagt, bleibt in mir, bedeutet schon alleine das, es gibt noch mehr Schriftstellen, aber schon alleine das sagt aus, es gibt die Möglichkeit, nicht in Jesus zu sein. Obwohl wir hier sitzen, mit unseren Bibeln geöffnet, obwohl wir im Lobpreis stehen und die Hände heben und singen, es gibt die Möglichkeit, dass wir von Christus getrennt sein können, aus ihm herausfallen, könnte man sagen. Und deshalb, jetzt muss ich mal gucken, muss diese Taufe in Christus Jesus hinein täglich bestätigt werden. Es stimmt, dass Christus ein für allemal für unsere Sünden gestorben ist, was Anne letzte Woche gesagt hat. Er ist ein für allemal das Opfer gewesen. Wenn wir aber entscheiden, nicht mehr auf ihn zu vertrauen, sondern wir auf unsere Werke vertrauen, auf unser Können, auf unsere hervorragende moralische Überlegenheit, dann sind wir nicht mehr in ihm. Deswegen sagt der Apostel Paulus im Philipper Kapitel 3, lest das mal ganz langsam, Vers für Vers, das ganze Kapitel. Da sagt Paulus, mein großes Ziel am Ende, das, was meine große Lebensvision ist, ja, wenn der eine Lebensvision hätte, das wäre seine Überschrift gewesen. Das ist das große Ziel, was ich erreichen will. Ich will in ihm gefunden werden. In Christus gefunden werden. In ihm sein, bis zum Ende. Festhalten, ausharren. Lass uns mal den Kolosserbrief aufschlagen. Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 21 bis 23. Falsches Kapitel. Kolosser 1, Vers 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Er hat uns befreit und hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches. Und es liegt an uns. Der Teufel kann uns unser Heil nicht mehr rauben. Ist gut, ne? Halleluja. Der Teufel kann machen, was er will, er kann toben, was er will, er kann alle Horden der Hölle gegen dich angehen lassen. Du kannst dein Heil nicht verlieren. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Der Einzige, der dir dein Heil wegnehmen kann, bist du selber. Diese Einswerdung, die übrigens viel mehr ist als das, was man üblicherweise Einheit nennt, diese Einswerdung in der Person Jesus Christus bedeutet, und jetzt kommen wir hier zu dem, bedeutet, eins zu sein mit seinem Leiden, mit seinem Kreuz und mit seinem Sterben. Und deshalb auch eins zu sein mit seiner Auferstehung, mit seinem Leben und mit seiner Erhöhung. Deshalb habe ich hier diese Parabel, danke, dahin gemalt. Eine göttliche Parabel. Das möchte ich jetzt näher ausführen. Der Titel der Predigt ist übrigens das Kreuz, die Taufe in den Tod. Das Interessante ist, nehmen wir mal an, also jetzt in dem Leben von Jesus Christus, in den Evangelien, zum Auferstehen, zum neuen Leben und zur Erhöhung von Jesus Christus zur Rechten Gottes hat Jesus keine Entscheidung gebraucht. Das forderte von ihm keinen Glaubensgehorsam. Es wurde mit ihm gemacht. Ich habe hier zwei Schriftstellen aufgeschlagen, Galater 1, Vers 1 und Apostelgeschichte 2, Vers 24. Apostelgeschichte 2, 24 hat auch Anne letzte Woche zitiert, wo es heißt, der Vater hat die Wehen des Todes aufgelöst, er hat ihn auferweckt, da es doch unmöglich war, dass er vom Tod behalten werden konnte. Jesus hat sich nicht selbst aufgeweckt. Der Vater hat ihn auferweckt. Wie wir es in unserem Predigttext in Vers 4 dann lesen werden. Durch die Herrlichkeit des Vaters ist er auferweckt worden. Er hat keinen Gehorsam gebraucht, keine Selbstverleugnung, keinen Glaubensschritt in die Finsternis hinein. Es wurde mit ihm vollbracht. Aber dafür ist die andere Seite. Hat er Glaubensgehorsam benötigt? Hat er Selbstverleugnung benötigt? Hat er Opfergeist benötigt? Wurde von ihm gefordert, das Kreuz zu tragen. Das ist der herausfordernde Teil. Da brauchen wir die Gnade Gottes. Da brauchen wir diese Vision auf den Feldherrn. Da brauchen wir diese Sicht von dem, der den Weg uns vorangegangen ist. Dafür, das geht ganz automatisch. 2. Timotheus, haben wir vorhin gelesen, vor dem Gebet. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum muss der jetzt schon die 6. oder 5. Predigt über das Kreuz halten? Der Grund ist, weil wir das immer noch nicht verstanden haben. Und der Heilige Geist erfindet 1000 Möglichkeiten und Wege, um uns das zu offenbaren und zu zeigen, bis wir das erleben. Denn wenn wir das, ich weiß das, aber ich lebe es nicht. Ich brauche Gnade. Dafür, das ist der anstrengende Teil. Das ist der easy part. Das übernimmt alles Gott für uns. Und darum geht es jetzt in Vers 4, Vers 5 und Vers 6. Hier sind jetzt drei verschiedene Verse, wo Paulus, wie ich, ja, der predigt wie ich, immer wieder dasselbe auf eine andere Weise sagt. Na, Halleluja. So, nur noch mal ganz kurz. Unser Fokus, unsere Konzentration, unsere Anstrengung, unsere Betrachtung, unser Nachdenken, unser Gebet muss auf diesen Part gerichtet sein. Nicht auf diesen. Amen. Dominik, da geht richtig mit, das merkt man richtig. Halleluja. Danke, Charlotte. Und denk daran, das Thema ist, sollen wir noch weiter sündigen? Das ist das Geheimnis Gottes überhaupt. Ihr könnt nichts Besseres finden. Die Engel staunen über das, was offenbar geworden ist. Jesus auferweckt aus den Toten. Und da kommen die Sünder, da kommen die dreckigen Sünder, die so viel Mist gebaut haben, die so viel Dreck am Stecken haben. Und Jesus sagt ihnen, macht es so wie ich. In den Tod. Zum ewigen Leben. Vers 4. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. In der Elberfelder steht auf Christus, hier steht in Christus. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Nicht durch die Wassertaufe und dadurch kam auf mysteriöse Weise der Tod zustande. Nein, wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Taufe, das kann Felix immer am besten erklären, bedeutet völlig umschlossen zu sein vom Wasser. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man untergetaucht ist bei der Taufe. Und bei der Taufe in den Tod geht genau dasselbe. Völlig umschlossen, umgeben. Halleluja. Denn wenn wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So sind wir also nun begraben durch die Taufe in den Tod, damit der Tod hat einen Sinn. Wir sind keine sadistische Gruppe, die Leiden irgendwie toll findet. Nein, der Tod hat einen Sinn, einen Zweck, ein Ziel. Es geht nicht nur um, sondern es geht auch um das hier. Das haben wir nur, weil wir das erleben. Durch die Taufe in den Tod, damit, es hat einen Zweck, damit, wie auch Christus durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. So heißt es im Elberfelder. Neuheit des Lebens. Was ist Neuheit des Lebens? Guckt in Vers 1. Nicht mehr sündigen. Frei von der Verpflichtung gegenüber dem Teufel sündigen zu müssen. Weil wir dem Gesetz gestorben sind, ihm leben. Weil wir der Welt gestorben sind, ihm leben. Das ist das Geheimnis Gottes. Und deswegen ist das Christentum eigentlich für die Welt gar nichts Attraktives. Etwas, was sie herausfordert. Etwas, was ihnen entgegensteht. Denn das will die Welt nicht. Und weltliche Christen übrigens auch nicht, auch wenn dieses Wort eigentlich keinen Sinn ergibt, weltlicher Christ, das gibt's gar nicht. Wie nennt man das, was eigentlich gar nicht gibt? Ein was? Oxymoron? Jana ist nicht hier. Oxymoron? Ja. Oxymoron, dankeschön. Das ist das Wort, ein Paradoxum. Das funktioniert nicht, man kann sie untrennbar zusammenbringen, Welt und Christ. Sowas gibt es nicht. So. Sie wollen das nicht, aber wollen das. Und das funktioniert nicht. Das ist unmöglich. Und selbst wenn wir so tun und so spielen, als ob wir das hätten, und dann alles Mögliche auffahren, um das vorzugaukeln, bei Christus kommen wir nicht durch. Beim Vater kommen wir nicht durch. Er wird auf der Hochzeit zu dir kommen und sagt, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Wie bist du hier hereingekommen? Du bist nicht den Weg gegangen, um die Gerechtigkeit Christi zu erlangen. Du bist nicht den Weg gegangen, um ein neues Hochzeitsgewand zu bekommen. Du wolltest das ohne das. In der Pilgerreise sind es die beiden, die über die Mauer steigen. Die Mauer heißt Erlösung und sie geht entlang des schmalen Pfades. Und es kommen zwei drüber geklettert. Formalist und Gesetzlichkeit ist egal. Und der Christ, der Pilger, konfrontiert sie und sagt, ihr seid nicht durch die enge Pforte hineingekommen. Euch wird der Herr der Stadt nicht aufnehmen. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Es ist noch Zeit, Halleluja. Vers 6. Lass uns Vers 6 anschauen. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Halleluja. Das, was Gott im Fleisch verurteilt, die Sünde, der Grund, Römer Kapitel 1, weshalb der Zorn Gottes über alles Fleisch kommt, die Sünde, davon sind wir frei. Wenn wir durch die schmale Pforte gehen, wenn wir begraben sind, der alte Mensch, der das Potenzial für jedwede Sünde hat, gehört ans Kreuz. In den Tod, in das Grab. Damit, wenn wir auferstehen, damit der Vater uns auferweckt und wir in Neuheit des Lebens wandeln. Diese Tatsache, dieser geistliche Weg, dieses Geheimnis muss jeden Tag neu bestätigt werden. Du hast keine Flatrate. Wir haben jetzt Internet bestellt bei uns. Wir haben sonst immer das von Karsten genommen, durch die Wände durch, war nicht so gut. Also haben wir jetzt Internet bestellt, eine Flatrate. Unbegrenzt kann ich dann surfen. Das funktioniert bei Gott nicht. Du hast keine Flatrate. Jeden Tag neu entscheidest du dich, diesen Weg zu gehen. Und jeden Tag neu erlebst du das neue Leben. Wir müssen wegkommen von diesem komischen christlichen Denken, von diesem einmal gemacht und für immer gültig. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht das Evangelium. Das kannst du sagen, wenn du gestorben bist und bei Jesus bist. Aber nicht heute. Heute gilt für dich dieser Weg. Ich habe jetzt den Vers übersprungen, kann das sein? Vers 5. Nicht so schlimm. Wir kommen gleich zu Vers 5. Wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Im Englischen in der King James Version steht destroyed, zerstört. Der Leib der Sünde ist zerstört durch den Tod. Und wir erwecken zu neuem Leben in Heiligkeit, in Liebe, so wie wir es im Kolosser gelesen haben, in Tadellosigkeit. Halleluja. Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Hier ist ein ganz interessantes Wort. Verwachsen. Es gibt verschiedene Pflanzen, jetzt kommt mein gefährliches Halbwissen, es gibt verschiedene Pflanzen, die haben die Möglichkeit, dass wenn sie ausgerissen wurden und zusammengestellt werden und wieder eingepflanzt werden, dass sie zusammenwachsen zu einer Pflanze. Ich war in meiner Jugend bei so mehreren so Weidenbauprojekten. Da nimmt man ganz viele Äste von Weiden. Da macht man daraus große Bündel und schnurrt die so fest wie möglich zusammen und kann dann ganze Häuser so aus diesen Balken bauen. Und über Jahr, das dauert natürlich einige Zeit, irgendwann wachsen die zusammen und sind ein dicker Stamm geworden. Viele verschiedene Äste wachsen zusammen. Sie sind verwachsen. Wow, ja. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, was meint Paulus hier, wenn er sagt, die Gleichheit seines Todes? Da meint er nicht, dass wir auch ausgezogen und angespuckt werden und eine buchstäbliche Dornenkrone bekommen, sondern er meint die Gleichheit des seelischen Todes von Jesus. Er war im Garten und hat Blut geschwitzt und hat inbrünstig gebetet: Herr, lass den Kelch vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist Tod. Ich verzichte auf meine Fähigkeit, mich selbst zu retten. Und ich begebe mich, ja, das, was Jesus als letztes gesagt hat am Kreuz, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das ist das, was für mich über die ganze Leidens- und Kreuzigungsgeschichte steht. Er hat sich Gott anvertraut. Er hat sich ausgeliefert. Petrus und die anderen haben das nicht verstanden. Und Petrus, ja, hier bei Herr der Ringe, so ein Aragorn oder sowas mit seinem, oder Legolas, kommt er hervor und mit einem Schwert will er ihm den Schädel spalten, buchstäblich. Und er erwischt nur das Ohr. Denkt nicht, er hat auf das Ohr gezielt. Oh ja, ich bin ja so fromm und heilig, ich will ihm nur das Ohr abschlagen. Nein, nein, nein. Er wollte ihm das Schwert ins Gesicht rammen. Jetzt ist die Stunde gekommen, jetzt kämpfe ich. Und was sagt Jesus? Wenn ich wollte, ich könnte Tausende von Legionen, ich könnte Legionen von Engeln herbeirufen. Eine Legion sind 1000 Soldaten. 12 Legionen oder irgendeine Zahl sagt er da. Ich könnte Tausende von Engeln sofort herbeirufen und sie würden mich befreien. Ich habe die Autorität. Ich bin in Kontrolle über all diese Umstände, aber ich verzichte darauf. Ich gebe mich hin. Dazu ruft uns Jesus, uns Gott auszuliefern und auf unsere das haben wir ja nicht, aber auf unsere Fähigkeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, selber zu bestimmen, selber der Herr unseres eigenen Lebens zu sein, darauf zu verzichten. Wir geben uns hin in die Hände Gottes. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, zusammengewachsen, untrennbar miteinander verbunden. Wenn jetzt noch jemand denkt, dass es eine tägliche oder dass es eine einmalige Sache ist, am Tag der Taufe wurdest du untergetaucht in den Tod und bist dann auferweckt mit Christus und ab jetzt hat das alles für dich keine Bedeutung mehr. Wer das jetzt noch denkt, der hat überhaupt nicht zugehört. Verwachsen mit der Gleichheit seines Todes. Was einmal verwachsen ist, wird als eins angesehen. Kann man nicht mehr auseinanderreißen. Nicht mehr auseinandernehmen. Wenn wir verwachsen sind, uns eins machen mit der Gleichheit